Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvy
und Franziska Bartel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Face to Face.
Let's talk about aesthetics. Hallo Franziska.
Und wir talken heute über eines unserer absoluten Lieblingsthemen, muss man ja wirklich so sagen. Und auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das letzte Mal haben wir vor einem Jahr darüber intensiv gesprochen, aber noch längst nicht alles aufgerollt. Es geht um
die Sonne. Wir hatten nachgeguckt, Franziska, genau vor einem Jahr aufgenommen, ja. Also released unsere Folge How to UV. Aber das Thema verfolgt uns ja eigentlich durch alle unsere Folgen, inklusive der ersten Folge Winterhautpflege, kannst du dich erinnern, da ging es auch schon um das
Thema. Ich weiß, ich erinnere mich, als ich dir erzählte, dass ich an einem Solarium vorbeigefahren bin.
So ist es.
Und du ganz schockiert warst, aber ich bin ja nur vorbeigefahren.
Aber es ist natürlich schon ein echtes Herzensthema für uns Dermatologinnen und man kann es gar nicht oft genug sagen. Und ich, das auch für dich ein interessantes Feedback, bekomme immer wieder jetzt die Rückmeldung von Patientinnen, die kommen und sagen, na jetzt, nachdem ich das in ihrer UV-Podcast-Folge damals gehört habe, nehme ich ja doch immer den 50er Lichtschutz.
Ja, ich habe tatsächlich auch in meinem Freundes- und erweiterten Bekanntenkreis, wenn man dann so mal abends unterwegs ist und so, sehr erstaunte Gesichter, dass es überhaupt verschiedene Strahlungen gibt. Und ich erkläre das immer so, wie du das erklärt hast, mit UVB wie böse und UVA wie Alter oder Aging.
Genau.
Und bei Aging werden sie dann natürlich alle hellhörig, sage ich, seht ihr. Und deshalb sehe ich noch einigermaßen fresh aus für mein Alter, weil ich schon seit über 15 Jahren jeden Tag, Sommer wie Winter, ins Gesicht 50 plus. Gut, im Winter könnte es mal 30 sein, aber 50 plus ist ein
absolut effektivster Anti-Aging-Wirkstoff ist der UV-Schutz. Wir sagen es hier an der Stelle nochmal ganz deutlich. Folge 8 war es, glaube ich, oder?
Mhm, ja.
Folge 8, How to UV. Immer lohnend, nochmal nachzuhören. Und auf der jetzt aufbauend haben wir uns entschlossen, wir machen jetzt mal so Quickies zwischendurch. Ich finde, so ein Sonnenupdate eignet sich gut für so eine Quick-Fresh-Up-Folge.
Und es gibt ja auch immer wieder viele Trends. Also ein Trend ist auch der Sonnenschutz von innen. Und ich glaube, viele, die beim Sonnenschutz von außen noch gar nicht angekommen sind, fragen sich jetzt, was ist das denn?
Absolut. Und man, also die, die viel auf Social Media unterwegs sind, wir sind ja so mittelviel unterwegs, aber die kriegen es natürlich schon mit. Und es gibt tatsächlich ein paar Produkte, die versprechen, in Form von Pillen, also Tabletten, die Haut vor der Sonne zu schützen.
Ja, nicht nur das auch. Ich glaube, Hautkrebsrisiko zu reduzieren und solche Sachen. Also wirklich hochspannend. Und da bist du natürlich wieder unsere Frau an der Front, die sich da ganz tief reingefuchst hat in verschiedene Themen. Was steckt eigentlich hinter diesen Präparaten? Also ich selbst habe auch mal, aber schon vor Jahren, diese Pillen genommen, aber tatsächlich nur, wenn ich im Ausland war und wusste so, ich bin jetzt mal 2 Wochen am Stück in der Sonne, weil ich war schon immer ein Sonnenallergietyp. Ich war schon immer ein Typ für Hyperpigmentierung. Und da hieß es, nimm das mal, das hilft dir, um das zu reduzieren. Natürlich zusätzlich Sonnencreme. Ne? Das also ich...
Genau.
Gleich mal vorneweg, Sonnenschutz von innen ersetzt den von außen nicht.
Absolut, absolut. Das kann man gar nicht so häufig genug sagen. Werden wir am Schluss nochmal betonen, du nimmst es vorneweg. Das muss über allem stehen. Die Pille ist nicht statt der Creme. Und die Pillen, die du da ansprichst, enthalten eben einen dieser hauptgehypten und auch gut untersuchten Wirkstoffe. Und das ist aus Farnen gewonnenes Extrakt. Mhm. Und der Wirkstoff hat so einen schönen Zungenbrechernamen. Das ist jetzt wieder was, was du lieben wirst.
Ja.
Polypodium leucotomos.
Polypodium leucotomos.
Super.
Aber dann gibt es ja auch noch andere Begriffe wie Nicotinamid. Und da habe ich mich gefragt, hat das was mit Nikotin zu tun? Und Astaxanthin.
Ja, aber jetzt lass uns doch ruhig in der Reihenfolge bleiben. Ja. Also von dem Polypodium leucotomos hat man auch, und ich bin da ein bisschen in die Studien auch eingetaucht, weil du weißt ja, wir glauben auch nicht alles, was in irgendeinem Werbeclaim steht. Und hier gibt es tatsächlich auch Untersuchungen, dass, und wir hatten das in der Folge 8, da weisen wir nochmal drauf hin, hatten wir auch so ein bisschen die Messmethoden angesprochen, mit denen man so einen Lichtschutz überhaupt klassifiziert. Mhm. Hier nimmt man jetzt andere Parameter, um die Schutzwirkung zu messen. Und zwar geht es vor allem darum, zu gucken, haben Patienten, die das einnehmen, ein geringeres Risiko, weiße Hautkrebsvorstufen zu entwickeln. Und was dieser Wirkstoff dafür können muss, ist die DNA-Schäden, die das UV-Licht macht. Wir erinnern, hauptsächlich UVB macht diese Brüche in der in der Erbsubstanz. Und diese Wirkstoffe haben ein gewisses Potenzial, das zu reparieren und schützen tatsächlich vor diesem Auftreten von weißen Hautkrebsvorstufen.
Also sprich aktinische Keratosen.
Genau.
Und was zählt da noch alles zu?
Ja, vor allem aktinische Keratosen. Wenn die dann weiter fortschreiten, entstehen daraus dann die Plattenepithelkarzinome oder auch die Basaliome. Ob Basaliome in den Studien untersucht wurden, kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Es wurde aber auch geguckt, inwieweit die antioxidative Effekte haben und antioxidative, also Radikalfängereffekte, ja, bewirken, dass die Haut auch weniger dazu neigt, so ungleichmäßig zu pigmentieren. Wir kennen das doch, die Patienten und Patientinnen, die bei jedem ersten Lichtstrahl sofort diese klassischen Pigmentschattierungen bekommen, oft wie so eine Briefmarke auf der Stirnmitte, mhm, oder so eine schmetterlingsartige Verfärbung über den Wangen oder auch.
Ja, oder wie so
ein
Nutella-Fleck unten am Kinn. Also man hat, mhm, jeder hat ja so seine spezielle Zone, wo er sagt, das kriege ich da dann immer, ne? Auch
genau.
Oberlippe ganz schön, wenn man es tragen kann, ne?
Und ja, sieht dann immer aus, als hätte man
ein Bärtchen.
In so
ja,
ein, ja, oder so in
das
den
war mein Problem.
Kakao oder Cappuccino. Ich glaube, mhm, das hattest du sogar in der letzten Folge erwähnt, dass du immer gerne so ein Schokoladenmäulchen hattest in der Sonne.
Schokoladenmäulchen. Wobei, so krass habe ich ja zum Glück nie gebräunt, aber es sah immer aus, als hätte ich da so einen Schatten, also als hätte ich einen Bart. Und ich wusste, also das kann man auch ganz schlecht dann mit Make-up überdecken. Und da war ich noch recht jung. Also jetzt, seitdem ich mich schütze, habe ich das glücklicherweise gar nicht mehr, muss man wirklich sagen. Also
was man da sagen muss für diesen Wirkstoff, ist gezeigt, dass es diese Lichtwiderstandsfähigkeit der Haut tatsächlich erhöht. Und die anderen Wirkstoffe, und da würde ich jetzt vor allem gerne das von dir genannte Nicotinamid, das Vitamin, mhm, B3 rausgreifen. Das ist wirklich richtig, richtig gut untersucht.
Was kann das?
Sehr, sehr wissenschaftlich. Und weißt du, was das Spannende ist? Dass man da eine medizinhistorische Besonderheit mal wieder lernen kann, wenn man sich da ein bisschen rein vertieft, dass man nämlich rückwärts von Phänomenen, und zwar schon mit der Entdeckung Amerikas, festgestellt hat, dass man ja ein Grundnahrungsmittel mit nach Europa importiert hat, und das war der Mais. Und den Mais haben die indigenen Bevölkerungsgruppen in Amerika schon immer als einer ihrer Hauptnährstoffquellen verwendet und interessanterweise aber sehr spezifisch bearbeitet, nämlich mit Kalk und Laugen, bevor sie ihn dann in ihre Tortillas und anderen Nahrungsmittel verarbeitet haben. Das hat man hat den Mais mit nach Europa genommen, aber man hat die Technik nicht mitgenommen. Und dann hat man den Mais hier verwendet als Ersatz für andere Getreidesorten. Und plötzlich haben die Gruppen von Menschen, die sich dann hauptsächlich darüber ernährt haben, ganz eigenwillige Symptome bekommen. Nämlich Hautentzündungen, die mit einer hohen Lichtempfindlichkeit einhergingen und sind dann bis zur Demenz und auch daran gestorben.
Wenn man nur Mais nimmt.
Ja, und was hat ihnen gefehlt? Vitamin B3. So. Weil nur durch diese Kalkbehandlung oder die Laugebehandlung das Nicotinamid, das ist nämlich das Vitamin B3, aus dem Mais überhaupt verfügbar gemacht wurde. Und diese
Aber wussten
Patienten
die das?
Haben
Woher konnten die das wissen?
Tatsächlich, da hatte ich dann nicht mehr genug Ressourcen, um das nochmal genauer zu recherchieren. Da müsste man mal einen Medizinhistoriker fragen. Aber man hat dann tatsächlich gefunden, dass es alles auf Vitamin B3-Mangelerscheinungen zurückzuführen war.
Okay, krass.
Und rückwärts gedacht hat man irgendwann mal gesagt, wenn jetzt Vitamin B3-Mangel die Haut so viel lichtempfindlicher macht, kann man vielleicht durch Vitamin B3-Gabe die Haut lichtresistenter, also robuster gegen UV-Licht machen. Und das hat man dann systematisch in vielen Untersuchungen, vielen Studien gezeigt. Und eine, die wirklich sehr, sehr, sehr high-ranking publiziert wurde, ist im New England Journal of Medicine. Das ist so eigentlich die höchste Güteklasse für klinische Studien, veröffentlicht worden. Und die haben fast 400 Patienten, die schon mal weißen Hautkrebs hatten oder eine Vorstufe. Also ich glaube, sie hatten entweder ein Basaliom oder ein Plattenepithelkarzinom. Und die hat man dann geteilt in zwei Gruppen. Die einen haben kein Vitamin B3 bekommen, die anderen haben zweimal am Tag Vitamin B3 eingenommen und hat dann über das Jahr regelmäßig geguckt und hat geschaut, wie viele von denen, von dieser Risikogruppe, entwickeln denn weitere solche Veränderungen? Und das Risiko, weißer Hautkrebs zu entwickeln, war um 23% niedriger bei denen, die das Vitamin B3 genommen haben. Also okay, das ist also fast ein Viertel Risikoreduktion für hellen Hautkrebs. Und das ist natürlich schon ein echt starkes Argument dafür, dass es sich lohnt, auf Vitamin B3-Spiegel zu achten.
Ja, ja. Wo ist denn Vitamin B3 drin eigentlich?
Ja, das ist genau das.
Eben jetzt wird es kompliziert wahrscheinlich oder schwierig.
Schon ne? Im Mais. Es ist eigentlich überall drin. Es ist in allen ausgewogenen Nahrungen drin. Wer tatsächlich gefährdet ist, einen Vitamin B3-Mangel zu entwickeln, sind Patienten, die Störungen in der Aufnahme von Nährstoffen haben, weil sie zum Beispiel eine entzündliche Darmerkrankung haben oder chronische Durchfälle. Aber auch fehlernährte Patienten, das ist auch ein Phänomen von Anorexie-Patienten,
okay, ja.
Also Magersüchtigen. Dann bei alkoholkranken Menschen, also wirklich bei Alkoholabhängigkeit, da findet
weil
man
das
ja,
über die Leber geht oder wie wird das
die
aufgenommen?
Die haben ja viele Malabsorptionen, also Mangelerscheinungen. Und es gibt ein paar Medikamente, die spezifisch ein Vitamin B3-Mangel machen können. Dazu gehören Tuberkulosemittel. Also ich habe mich dann auch erinnert, dass wir bei den wenigen Patienten, die man mal tatsächlich mit so einer Mehrfachbehandlung mit Tuberkulose-Medikamenten behandeln musste, dass man das dazugegeben hat. Mhm. Und es gibt ein paar Chemotherapeutika, die auch einen B3-Mangel machen. Also B3 super gut untersucht. Das Farnextrakt auch gut untersucht. Das Farnextrakt gibt es in zwei käuflichen Pillenformen.
Mhm.
Und es gibt noch ein paar andere Wirkstoffe wie Beta-Carotin oder das Astaxanthin. Alle mit der Vorsicht zu genießen, das hast du gerade schon gesagt, sie ersetzen auf gar keinen Fall die Sonnencreme, aber sie können eine zusätzliche, weniger ausgeprägte Empfindlichkeit der Haut gegenüber Sonnenlicht machen.
Also ein Add-on. Und ich glaube, dass jetzt Hautkrebs ist ja auch ein Thema, weil es ja auch prominente Damen gibt, die leider darunter leiden, noch sehr jung und daran auch vermutlich sterben werden.
Ja, das ist schwarzer Hautkrebs in dem Fall,
genau.
Das ist richtig tragisch.
Ich glaube, dass diese Geschichten aber trotzdem wichtig sind, dass wir alle mal so ein bisschen aufwachen. Und ich denke, dass man sich gerade mit so der Substitution von innen vielleicht einfach auch noch ein bisschen sicherer fühlen kann. Ne? Aber man muss sich natürlich hauptsächlich tatsächlich von außen schützen vor der Sonne. Ne?
Absolut, genau. Aber es finde ich auch gut zu wissen, dass es sowas gibt, was man auch noch selbst in der Hand hat, was man zusätzlich zu seiner Gesundheitsförderung
macht. Die wenigsten
wissen
es ja denn. Was ist denn das Astaxanthin?
Astaxanthin ist ein Algenextra oder das algengewonnenes Carotinoid, also ähnlich wie das Beta-Carotin.
Also wenn man eine Karotte isst, kann man auch jetzt Algen essen.
Das wirkt hauptsächlich über den antioxidativen Effekt. Also das reduziert diesen oxidativen Stress und kann diese Sauerstoffradikale verringern und wirkt aber schwächer, deutlich schwächer als Nicotinamid von den Daten her. Dann gibt es noch so Tomatenextrakte aus der Haut von Tomaten.
Ja.
Man hat sich schon immer Gedanken gemacht, welche Schutzmechanismen in der Natur auch vorkommen. Ist klar, Algen, die so an der Wasseroberfläche schwimmen, sind natürlich einer wahnsinnig starken UV-Strahlung ausgesetzt, auch durch die Reflexionen, und müssen ja was tun, um diese DNA-Reparatur hochzuhalten. Wir haben natürlicherweise DNA-Reparaturmechanismen. Wir stressen die DNA durch UV-Licht, aber wir können sie zum Teil schon auch wieder von uns aus reparieren. Aber aus Algen zum Beispiel ist auch ein interessanter Wirkstoff gewonnen, der in einigen Sonnencremes auch drin ist, die Photolyase. Das ist ein Enzym, was die DNA repariert.
Du hattest gerade schon angesprochen, Beta-Carotin, also Karöttchen und Tomaten mit Lycopin. Ne? Es gibt aber ganz viele Menschen, die zum Beispiel Tomaten gar nicht so gut vertragen. Ist es dann anders, wenn das Lycopin gewonnen wird? Vertragen die das dann besser? Oder Menschen, die Tomaten nicht so gut abkönnen, sollten davon eher Abstand nehmen?
Das ist eine gute Frage. Also wenn ich keine Tomaten vertrage, dann sollte ich sowas natürlich nicht nehmen. Ich kenne jetzt keine ausdrücklichen Unverträglichkeiten gegen das Lycopin. Aber was man dazu sagen muss, gerade wenn du die Tomaten ansprichst, auch wichtig.
Ich spreche selten mit Tomaten.
Auch wichtig zu wissen, dass es gerade im Sommer kommen ja manchmal unerwartete Hautreaktionen, obwohl man sich meint, vor der Sonne geschützt zu haben, zum Beispiel nach dem Rasenmähen oder nachdem man irgendwie im Garten oder im Unterholz war. Und gar nicht selten und von vielen verkannt ist, dass es Pflanzen gibt, auch in unseren Breiten, die mit dem Kontakt an der Haut dann die Lichtempfindlichkeit extrem erhöhen und zu blasigen Sonnenbränden führen können. Dazu gehört vor allem dieser Bärenklau, diese
Ja, den haben wir hier
Herkules.
überall. Also
Bloß nicht abschneiden.
auch
Bloß
nicht
nicht abschneiden.
anfassen. Ich kann euch von einem der Beauty Dogs erzählen, unsere Freya. Die hat sich, ich wusste nicht, was das ist, die hatte so eine richtige Eiterflechte unten am Bauch. Und dann gehe ich zu unserer Tierärztin. Ich hatte das selbst dann behandelt, weil ich war in Nürnberg in der Heimat und habe dann da Desinfektion drauf. Und ich glaube, ich hatte noch Fucidine und das habe ich ganz gut in den Griff gekriegt. Auch es gab keine Vernarbungen danach. Und die meinte dann, waren Sie auf der Hundewiese? Und auf unserer Hundewiese steht teilweise der Bärenklau so hoch. Ich kannte das vorher gar nicht, dass auch Menschen sich daran verbrennen. Also das
Ganz
ist,
schlimm.
ja.
Blasen. Kann Blasen geben.
Eitrige Blasen, ja.
Richtig, richtig krass. Und was auch viele nicht wissen, es gibt auch umgekehrt Nahrungsmittel, die deine Haut robust oder deine Hautwiderstandsfähigkeit gegenüber UV-Licht nicht verbessern, sondern herabsetzen. Und dazu gehören Feigen.
Echt? Ich kenne das nur von, ich glaube, Johanniskraut, da sollte man auch
Johanniskraut?
aufpassen, ne?
Ganz
Also wenn man
genau.
das nimmt,
Ja,
das macht
und auch
viel.
einige Antibiotika. Also Doxycycline, Johanniskraut, wenn du Tabletten nimmst, aber Feigen, Marmelade, Feigen roh,
Senf.
Feigensenf, ja, wahrscheinlich auch, wenn du viel davon nimmst.
Ja.
Aber das kann diese kritische Abschwächung deiner Eigenschutzwirkung der Haut machen, sodass du, obwohl du dich eincremst oder manchmal sogar, obwohl du ein weißes T-Shirt trägst, weil auch Textilien ja zu einem gewissen Grad UV durchlassen, kann das zu Sonnenbrand führen. Also das muss man wissen.
Okay, wieder was gelernt. Siehst du, das wusste ich bis heute auch
Wir
nicht.
wollen
Aber
niemandem die Sonne verleiden, aber das sollte man einfach wissen.
wie ist es denn mit Beta-Carotin? Also das war ja früher so das Ding, wo man gesagt hat, wenn du viele Karotten isst, dann werden deine Augen besser. Das war ja auch so ein Mythos, der sich hartnäckig gehalten hat. Und du bräunst besser mit Beta-Carotin. Also das sind so die Sachen, die ich kenne. Was sagst du dazu?
Also, es macht tatsächlich, wenn man das von der Wirksamkeit vergleicht mit den anderen Wirkstoffen, keinen wirklich Game Changer, was die Hautschutzwirkung angeht. Es verfärbt und zwar richtig ordentlich. Das merkt man, ich hatte eine Phase, da habe ich so gerne Karottensaft getrunken. Da war das ganze Hautkolorit, also mein ganzer Teint hatte plötzlich so einen gelb-orange-Touch. Und es ist
Also genau
auch
den,
wirklich
den man sich wünscht.
eben nicht unbedingt. Also was unsere normale Komplexion, also unseren Hautfarbton ausmacht, ist immer eine Mischung von verschiedenen Melaninen. Und die werden durch unterschiedliche Farbschattierungen so ein bisschen bestimmt. Und es gibt ja, wir beide, wir haben doch schon mal versucht, Make-up zu tauschen. Wir haben ein sehr unterschiedliches Hautkolorit. Und so überwiegt beim einen eben mehr das, jetzt kommen wir drauf, eher gelb-orangeliche Karotine oder bei anderen eher so ein bisschen das bräunliche oder das roséfarbene. Und wenn du sehr viel Karotin zu dir nimmst, Beta-Carotin oder Karotin, dann sieht das scheinbar so aus, als wärst du schon ein bisschen vorgebräunt. In Wirklichkeit hat sich da einfach wirklich schon so orangener Farbstoff abgelagert in der Hornschicht.
Das, okay, das habe ich auch nicht
Ist ja
gewusst.
dann oft auch so an den Handflächen und Fußsohlen. Also man hat dann so richtig gelbe Hände. Das macht nicht die Haut regelmäßiger braun durch dann die UV-Exposition. Und der Schutzeffekt ist deutlich geringer als bei den anderen.
Als
Und
man es
nochmal,
früher
alle
gehypt hatte.
reichen nicht als Ersatz für Sonnencreme. Ja? Das haben wir hiermit nochmal betont.
Genau, also
Nicht die
du
Pille
sagst,
statt der
UV-Schutz
Creme.
von innen prinzipiell eine super Sache, aber von außen ist absolute Pflicht. Du hast vorhin was
Vor
ganz
allem für
Wichtiges.
empfindliche Patienten, also vor allem für Patienten, die zu Vorstufen von Hautkrebs schon neigen oder schon mal hatten, sicher wichtig und sinnvoll. Und für Patienten zum Beispiel mit Melasma. Das kann man schon unterstützend dazugeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann bei UV-Exposition, also im Sommer, gleich mal wieder das so aufblinkt und der Schalter wieder angeht, die kann man ein bisschen reduzieren.
Du hast vorhin aber auch ein ganz wichtiges Thema angesprochen und ich habe es auch mal adressiert. Sonnenschutz gegen Hautalterung. Das ist ja der Punkt, bei dem es dann für die meisten trotz Schreckensgespenst Hautkrebs erst interessant wird.
Ja, hatten wir
Muss
auch
man
in der
leider
Folge.
sagen.
Hatten wir in der Folge 8 ja auch genauer beleuchtet. Deswegen, da waren wir dann auf Thiamidol gekommen, dass das die beste Evidenzlage hat, eigentlich als Add-on in Cremes. Wir sprechen jetzt von Cremes, Franziska. Oder möchtest du noch was wissen, ob man was schlucken kann, was zusätzlich die Hautalterung? Weil da sind wir ja schon im Bereich Nahrungsergänzung.
Also das kannst
das ist
du natürlich
ein
ja,
weites Feld.
Da kommen wir dann natürlich eher so in den Bereich Kollagenpulver, Evidenz etc.
Extra, ne?
Das machen wir mal als Einzelthema, würde ich sagen, weil das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen für unseren kleinen Quickie. So, Alexandra, wir gehen jetzt mal inside out. Gibt es denn was Neues bei Sonnencremes? Also ich sehe wahnsinnig viele Produkte, egal wo ich hingehe, ob das die Drogerie, die Apotheke ist, ob ich bei Instagram irgendwas aufmache. Es gibt eine Vielfalt an für unterschiedliche Hauttypen. Das gab es ja früher alles gar nicht. Mit Tönung, ohne Tönung. Was gibt es denn da alles Neues auf dem Markt?
Also neu ist tatsächlich das Verständnis, welche Teile des UV-Lichts, haben wir ja erklärt in Folge 8, wie schädlich sind. Und da kommt jetzt doch auch immer mehr das sichtbare Licht ins Spiel und auch das Blue Light. Und wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, das Blue Light, was ja so viel von Bildschirmen auch abgegeben wird, aber auch im sichtbaren Wellenlängenbereich, also jenseits des UV, weiß man, dass die Wellenlänge einfach Photoaging beschleunigt. Und etliche Produkte und etliche namhafte Firmen haben jetzt doch auch Filter, die genau in dem Bereich nochmal einen höheren Schutz versprechen. Also da kann man wirklich bewusst darauf achten, dass, und da ist zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal im UV-Bereich bleiben, im UVA1-Bereich, das ist so um die 400 Nanometer, inzwischen gezeigt, dass ein zusätzlicher Filter einfach die Haut sowohl vor Photoaging suffizienter schützt als auch vor Melasma. Also da so ein bisschen drauf gucken und sich auch mal ein bisschen seriöser informieren über die Güte und die Qualität der Daten, die hinter den einzelnen Filtern stecken.
Auf welche Filter muss ich denn achten? Also ich weiß, UVA und UVB-Filter sind absolute Pflicht, aber es gibt ja noch so Sonderfilter,
Blue-Light-Filter, genau. Da hatten wir ja letztes Mal, das hat man ein bisschen relativiert, die Menge an Blue-Light, was jetzt von ausgerechnet von Bildschirmen abgegeben wird, ist ja verschwindend gering im Vergleich zu dem, was man in der Natur bekommt. Aber eben auch ein UVA1-Filter. Also diese 400 Nanometer oder um 400 Nanometer scheinen jetzt doch auch immer mehr ins Visier zu rücken. Und es macht Sinn, sich da zu informieren und zu gucken, gerade wenn man eine lichtempfindliche
Okay, jetzt eine persönliche Frage. Es gibt ja aber auch nach wie vor sehr viele Produkte, die jetzt nur den UVB-Schutz haben. Also wo kein UVA-Schutz, der ist ja dann immer so im Kreis ausgezeichnet, mit dabei ist. Muss ich mich schlecht fühlen, wenn ich jetzt so ein Produkt nehme oder?
Eigentlich nicht. Es ist ja trotzdem eine Filterwirkung im UVA-Bereich da. Die ist dann nicht extra gemessen und deswegen nicht deklariert. Aber auch das hat man ja da ausdrücklich gesagt. Um die optimale Anti-Aging-Fotoprotektion zu haben, muss man natürlich auf einen hohen Filter im UVA-Bereich auch gehen.
Ja, okay. Also besser ist es, man braucht das Produkt auf und kauft sich, wenn man ein neues kauft, eins mit UVA, UVB. Und im besten Fall guckt man noch auf Sonderfilter.
Genau. Was es noch Neues gibt, was mir jetzt immer wieder unterkommt, sind solche Setting Sprays. Also ich bin ja ein Fan von Setting Sprays nach Auftragen von Make-up oder nach dem Abpudern, weil ich finde, das gibt dem ganzen Make-up immer einen besseren Halt. Und da gibt es jetzt tatsächlich welche, die noch einen UV-Schutz enthalten. Und das hat den charmanten Vorteil, dass du so vom Handling und von unserem Tagesablauf her dir vorstellen kannst, das hast du in der Handtasche. Und
ja,
wenn du sowieso vielleicht mal das Make-up so ein bisschen auffrischen willst, dann machst du da nochmal mit dem Setting-Spray drüber.
Kann auch
das
Fixer heißen, ne? Fixing-Spray und sowas.
Genau.
Ne? Ich habe jetzt erstmal überlegt, Setting-Spray, das ist schon wieder so neu, der Begriff, Alexandra. Der ist an mir vorbeigegangen, tatsächlich. Ja, aber ich weiß, was du meinst und stimmt tatsächlich. Und das heißt ja auch immer, es ist eigentlich das Beste, wenn der UV-Schutz mehr oder minder die oberste Schicht ist, ne?
Ja, wobei, das ist nicht erwiesen. Ich neige ja dazu, um sicher zu gehen, die UV-Schutzcreme immer als allererstes aufzutragen, damit ich sie ja nicht vergesse.
Ja.
Und wenn mir dann noch irgendwas dazwischen käme, dann habe ich die wenigstens schon mal drauf. Aber der Nachteil bei diesen Fixing-Sprays ist, dass man tendenziell vielleicht ein bisschen zu wenig davon nimmt, weil du willst ihn ja natürlich nicht das ganze Gesicht nochmal duschen.
Nicht, dass das Fixing-Spray da den Nachteil hat, dass das Make-up verläuft.
Alles runterläuft, so genau. Ja. Und das hatten wir ja beim letzten Mal. Die Dosis macht tatsächlich den Effekt. Also diese Regel, dass das, was da als Schutz deklariert ist, auch immer nur gilt, wenn man ausreichend viel davon aufgetragen hat. Also mindestens diese kleinen Finger pro Wange, pro Kinn, Nase und Stirn. Und so viel wirst du von so einem Fixing Spray nicht ins Gesicht sprühen. Aber um nochmal so einen kleinen Zusatzboost der Schutzwirkung zu haben, macht sicherlich Sinn und ist zu empfehlen.
Wie ist es denn mit, es gibt auch zahlreiche Make-ups mittlerweile mit Sonnenschutz. Die haben dann allerdings meistens nicht den UVA ausgezeichnet. Da muss man, glaube ich, auch nochmal genau hingucken. Also es gibt da ja mittlerweile wahnsinnig viele Produkte. Würdest du dann eher zu einer herkömmlichen Sonnencreme von einem namhaften Hersteller gehen, der sich nur um Sonnencreme irgendwie dreht und eine getönte Creme anbietet? Oder wie ist da deine Herangehensweise?
Ja, also ich nehme dann tatsächlich am liebsten eines der wirklich namhaften Produkte von Herstellern, die eben auch forschende Kosmetikkonzerne, gibt es ja nicht so viele. Und die haben schöne, pigmentierte Produkte auch im Angebot. Die wirken an sich schon über diese Pigmente natürlich als physikalischer Lichtschutz, weil sie einfach Licht reflektieren. Und da gibt es auch ein paar Neuerungen. Da gibt es jetzt schöne so mit Eisenoxiden, die sich sehr schön jedem Teint anpassen, die einen leichten, ja, so einen Glow auch vermitteln und gleichzeitig auch eine gute Wirkung gegen Melasmaentwicklung haben. Also da sind auch ein paar schöne Neuerungen auf dem Markt.
Sehr schön. Wir kommen zu unserer Kategorie Mythos oder Wahrheit. Abschließend, wir hatten es ja eigentlich schon alles fast adressiert. Wir wiederholen das jetzt einfach nur noch mal ganz kurz zusammen. Mythos oder Wahrheit? Wenn ich Sonnenschutzkapsel nehme, brauche ich keine Sonnencreme.
Falsch.
Ganz klar, falsch. Antioxidantien können UV-Schäden reduzieren.
Richtig.
Tomaten können die Haut sonnenresistenter machen. Und die Augen auch, wenn man sie drauf hat, ne? Die Tomaten auf den Augen.
Die machen dann auch beratungsresistent.
Ja, absolut. Wenn du jetzt für unseren Sommer, wenn er dann endlich kommt, 2026, drei Sonnenschutzinnovationen nennen dürftest, also nur drei, ne, die wirklich einen Unterschied machen, welche wären das in deinen Augen?
Täglich den Breitband-UV-Schutzfilter mit UVB und UVA. Zweitens eine eisenoxidhaltige, getönte Sonnenschutzcreme, weil die auch gleichzeitig anderen Mehrwert bietet. Und ja, schon diese Tabletten, wenn ich eine empfindliche Haut habe, mit dem Farnextrakt und Polypodium leucotomus und Nicotinamid, Vitamin B3.
Ich würde sagen, jetzt sind wir alle gerüstet für den Sommer, um dann Sonnenbaden zu gehen. Also für diejenigen,
Hut,
die möchten. Ne?
Hut, Kopfbedeckung noch zusätzlich. Und da entstehen dann, da gucken wir auch immer drauf bei der Hautkrebsvorsorge, weil da sieht man dann auch gerne mal diese weißen Hautkrebsvorstufen.
Ja, deshalb Käppi, Hut, Hüte sind ja wieder wahnsinnig angesagt mittlerweile.
Ja.
Wahrscheinlich auch deswegen. Also so ein bisschen.
Das ist ja, aus der Not eine Tugend machen.
Genau. Also in allen Formen und Farben. Tücher, nicht in die pralle Sonne gehen mittags am besten.
Klar.
Klappt einem ja auch der Kreislauf irgendwann zusammen, aber viele lieben das ja.
UV-Index checken haben wir auch in der Folge 8 gesagt, wo man das jeden Tag
bietet
ja
mittlerweile
kann.
Selbst die Wetter-App übers Handy an. Ne? Also da kann man immer mal nachgucken. Genau. Und schützt euch immer gut. Safer Sun.
Safer Sun. Ja, und einen schönen Sommer.
Bis zur nächsten Folge.
Sonne ohne Reue.
Face to Face. Let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.